sorry, dass ich so dystopisch bin, aber ihr hört das ja jetzt im Januar zum Ende des Dry January. Ihr könnt es gar nicht abwarten, ein Weinchen zu trinken.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo liebe Hörer, vor dem Podcast eine schnelle Werbung in eigener Sache. Blindflug live in Frankfurt, genau genommen in Oberursel. Am 14. Februar ist es soweit, um 17 Uhr bis voraussichtlich 19:30 Uhr. Wenn ihr also hinterher noch was vorhabt, schafft ihr es bequem und leicht angesäuselt dann zu eurer Progsitzung oder was immer da noch kommen mag. Ein paar Tickets gibt es noch und alle weiteren Informationen findet ihr auf blindflug-live.de. Beziehungsweise, wenn ihr auf den Link klickt, den ich euch hier in die Shownotes packe. Wir freuen uns auf euch, auf eine ganz besonders aufregende Version von Blindflug Live mit Sascha, Flo und mir. Und jetzt kommt der Blindflug.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Vorweihnachtszeit. Schnell noch zwei Folgen produzieren für den trockenen Januar. Wenn alles gut läuft, lief eben gerade eine Werbung für unseren Blindflug live in Frankfurt. Yeah. Das müssen wir mal gucken, da müssen wir ein bisschen was klären. Deswegen da jetzt keine Infos zu. Ich produziere übermorgen nochmal mit Sascha. Bis dahin ist das alles geklärt und dann machen wir vielleicht nochmal eine richtige, echte Anmoderation. Ansonsten kommt das alles in voreingesprochenen Werbeblöcken.
Auch kein Problem. Am Weihnachten produziert ihr nochmal.
Ja, wir warten aufs Christkind. Aber ihr fahrt ja danach dann gemeinsam Silvester feiern und ich bin dann auch nochmal wieder weg. Und deswegen ist das die einzige Möglichkeit. Sollen wir loswürfeln?
Jo, dafür bräuchte ich mir einen Würfel.
Guck mal, da müsste einer drin sein.
Na, 6.
Ich habe schon lange nicht mehr angefangen.
Eine 1. Du hast wirklich schon extrem lange nicht
angefangen. Aber ich habe in den ersten 100 Folgen, glaube ich, 60 Mal angefangen. Mhm. Also.
Als letzten Wein des Jahres, beziehungsweise für euch als Zuhörer und Zuhörerin, einer der ersten Weine des Jahres, ein Highlight aus 2025 für mich. Und zwar der Grüne Veltliner Weitenberg, Weißkirchner Ried Weitenberg vom Weingut Feider Mahlberg, hat mich wahnsinnig begeistert. Und wir hatten noch nie Grüne Veltliner, glaube ich, habe es zumindest jetzt nicht gesehen, bei uns im Podcast. Und dann dachte ich mal, komm, machen wir mal einen aus der Wachau. Mal gucken, wie Felix den so findet. Und ob er auf Grüne Veltliner kommt, ist da gar nicht so einfach bei diesem Wein.
Cheers.
Cheers. So, ich muss hier. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Wein. Ich habe den heute Mittag aufgemacht.
Oh, ice cold.
Ich habe schon überlegt, ich glaube, das liegt daran, dass ich ihn mit Kühlmanschette hierher bringe und ich doch recht lange unterwegs bin. Mhm. Das ist dann doch ein bisschen, wenn ich als Erster dran bin, ist das so sehr kalt.
Und dann haben wir auch noch draußen 2 Grad insofern.
Ja. Wir hatten Podcast, Live-Podcast.
Yeah.
Ich war so aufgeregt. Das ist spannend, weil eigentlich macht es mir ja nichts aus, vor Menschen zu stehen und zu reden. Auch nicht, es ist auch nicht so ein Altersding, weil bei Kollegen mache ich das ja auch öfter mal oder so.
Oder beim Elternabend.
Oder ja, genau, beim Elternabend, bei der Aufsichtsratssitzung. Aber es war doch schon nochmal anders. Ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, jetzt enttarnen Sie den Moosbauer, der kann doch nichts, der weiß doch nichts. Was macht der überhaupt da vorne? Dann habe ich mich auch noch 2 Mal versprochen und ihr habt mich auf mich draufgehauen. Ja?
Wir haben nicht auf dich draufgehauen, du hast dich nicht versprochen, du hast Blödsinn erzählt.
Genau, und dann habt ihr auf mich draufgehängt.
Das ist ein feiner Unterschied.
Ich fand es total schön. Ich fand, das war ein schöner Ort für sowas. Die Weine haben wunderbar funktioniert. Auch, dass wir nicht gewürfelt haben, sondern uns vorher ein bisschen abgesprochen haben, wer anfängt, ohne zu wissen, welche Weine wir haben, sondern nur so mit der Antizipation, was bringt wohl wer mit, das ganz gut funktioniert.
War ja eigentlich nur bei dir. Du hattest ja eigentlich darum gebeten, dass du anfangen darfst, weil du meintest, dass deiner etwas filigraner sein wird. Du hattest von Emich Batterieberg den Riesling-Sekt dabei.
Den Jofix.
Den Jofix, der wirklich zu den besten deutschen Riesling-Sekten gehört und der tatsächlich auch sehr zart war. Ich kenne den auch in weniger zart, aber dieser Jahrgang war wirklich zart. Und deswegen war das ganz gut. Und dann hatten wir mich ans Ende gesetzt, weil ich immer am längsten rede, damit ich nicht irgendjemandem die Zeit klaue und dann nichts mehr zu sagen. Sodass ich sozusagen die verbliebene Zeit gefüllt habe.
Ich glaube, wir waren aber ziemlich pari-pari, ne? So jeder eine halbe Stunde ungefähr, anderthalb Stunden waren wir so.
Genau, wobei das ja mit Wein enttarnen, mit Publikum und so weiter ein bisschen länger dauert. Ich hätte auch noch ein bisschen länger reden können. Deswegen, ich habe so ein paar Sachen einfach weggelassen. Ich hatte mit Karteikarten gearbeitet in der Vorbereitung und habe dann einfach gemerkt, wenn ich jetzt 30 Minuten habe, inklusive allem, und vielleicht noch 2 Minuten für eine Q&A, falls irgendjemand noch was wissen will, dann lasse ich diesen und jenen Aspekt mal weg.
Das war wirklich schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das Feedback aus dem Publikum war auch durchweg positiv. Also das können wir auf jeden Fall gerne nochmal machen. Vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Leuten. Ich glaube, dann ist es noch spaßiger, wenn noch ein bisschen mehr Leute
da sind. Dadurch, dass das im Rahmen des Pop-Ups war, war natürlich es nur nicht nur Leute, die sich für Blindflug interessieren, sondern sie mussten sich auch noch für Champagner interessieren. Mhm. Und anschließend auch noch an der Pop-Up-Bar mitmachen müssen, weil es war ja die Eintrittskarte gleich noch mit dabei. Das sind viele Bedingungen auf einmal. Wir werden die dort produzierte Folge nicht live stellen. Das wird allerdings für exklusiv für Steady-Unterstützer wird es ein Video davon geben. Das heißt, die können sich das angucken und auch anhören. Und ansonsten ist das ja vorher schon von mir angekündigt worden, dass wir so ein bisschen freier ein paar Sachen erzählen, die wir nicht so ohne jede Kontrolle sozusagen ins Internet stellen wollen würden.
Genau.
Und deswegen haben wir das so gemacht.
Das war sehr schön. Ich fand es auch auf dem Gasometer, diese ganze Champagner-Pop-Up-Geschichte, fand ich total cool. Ich war beim ersten Jahr nicht mit da, da konnte ich nicht. Und jetzt beim zweiten, die Karte war total interessant kuratiert, super fair bepreist. Mhm. Also da konnte man wirklich sehr interessanten Champagner trinken und auch wirklich einen schönen Abend da oben haben. Also man konnte auch, es gab hervorragende Austern. Konnte man auch einen Teller Austern essen und 1-2 Gläser von der Bar sich aussuchen. Im offenen Bereich gab es sehr spannende Sachen. Don Grelais fand ich ganz großartig.
Ja, das war, glaube ich, nochmal die große Verbesserung gegenüber der ersten Ausgabe, dass du jetzt wirklich so ein paar mehr Champagner hattest, wo du sagst, sowas möchte ich gerne mal trinken. Und vielleicht, wenn du gerade zu Hause niemanden hast, der Mitstreiter ist und jetzt kannst du das mal trinken, ohne eine ganze Flasche kaufen zu müssen und konntest dich dadurch 5 seltene, begehrte und nicht ganz billige Spitzenchampagner trinken und hast insgesamt weniger als eine Flasche getrunken und hast doppelt so viel Geld ausgegeben, wie wenn du eine dieser Flaschen im Handel gekauft hättest. Also wirklich so, dass du sagst, das lohnt sich richtig. Das wird es ja sicherlich auch noch ein drittes Mal geben.
Denke ich auch. Also dann Hinder. Okay, da wir ja im Januar sind, frohes Neues. Ich weiß nicht genau, wer zuerst kommt, Sascha oder ich.
Du kommst zuerst, aber mit einer Folge, die wir auch schon produziert haben.
Ich komme durcheinander in unserem...
Ja, weil wir diesmal ja, glaube ich, schon am 1. Januar mit einer Folge rauskommen, müssen wir 3 vorproduzieren.
Stimmt.
Das heißt, wird du, Sascha, du, und das hier ist jetzt die dritte. Diese erscheint also schon quasi Ende Januar. Und deswegen, insofern haben wir eventuell dann in der Folge, die zwar danach produziert wird, aber davor ausgestrahlt wird, schon ausführlich auf Blindflug Live in Frankfurt hingewiesen. Das wäre ganz gut, wenn das so ist.
Das wird immer komplizierter. Es liegt nur daran, dass du immer durch in der Weltgeschichte rumfahren musst.
Ja, das war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen mehr zum Herbst.
Ich habe ein bisschen auf die Zahlen geschaut für unser Weinjahr. Mhm. So, was glaubst du? Haben wir mehr Weiß oder mehr Rot getrunken?
Dieses Jahr, wie jedes Jahr, mehr Weiß.
Aber knapp. 23 zu 21 für Weiß und 3 Rosé. Damit sind wir in Rot ein bisschen höher als letztes Jahr. Mhm. 21 zu 16. 16 war es 2024. Und bei Weiß gehen wir ein bisschen runter von 28 auf 23 und 1 Rosé mehr. Insgesamt hatten wir 47 Weine im Gegensatz zu 46 Weinen letztes Jahr. Mhm. Also ein mehr. Was war unser favorisiertes Land? Was würdest du sagen? Aus welchem Land haben wir am meisten getrunken?
Ah, ich könnte mir vorstellen, dass es anders ist als in den Vorjahren. Also wir sind ja eigentlich immer Deutschland, Nummer 1. Aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr ein bisschen mehr Italien hatten als sonst.
Nein, Italien exakt gleich wie das Jahr davor.
Ja, habe ich einfach nur mehr Italien gebracht.
Das ist möglich, ja. Du hattest
gerade
mehr Italien.
Ich habe viel Italien gemacht, ja.
Wir sind immer noch am häufigsten in Deutschland gewesen mit 16 Weinen im Gegensatz zu 15. Und wir hatten mehr Frankreich. 15 Weine aus Frankreich im Gegensatz zu 11 davor. Hm. Dann 6 Italien, 3 Spanien, 1 aus Österreich, 2 aus Südafrika, 2 aus Griechenland, 1 aus Großbritannien, 1 aus der Schweiz, 1 aus Australien. Mhm. Insgesamt waren wir ein bisschen weiter aufgestellt als 2024. Auch in den Rebsorten waren wir insgesamt viel diverser. Wir hatten sehr viele spezielle Sachen, die ich jetzt nicht nochmal alle einzeln aufgelistet habe, weil es Quatsch ist. Wir hatten Condrieu und hast du nicht gesehen, wir waren wirklich sehr, sehr divers unterwegs. Wir hatten ein bisschen mehr Bubbles, aber nur eine Flasche, 6:5. Aber bei den Rebsorten, was meinst du, was hatten wir am meisten? Weiß wie rot?
Also vorher waren wir, glaube ich, sehr Riesling-lastig. Ja. Und das waren wir dieses Jahr überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Und wir haben viel Silvaner gehabt dieses Jahr, glaube ich. Nicht? Okay, weil da hatten wir letztes Jahr ein bisschen Pause gemacht, weil wir das Jahr davor so viel hatten. Wo sind wir denn viel unterwegs gewesen? Chardonnay, reichlich.
Bei
Chardonnay.
Weiß, ja.
Rot, wie immer Pinot, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Rot, Pinot mit 6 im Gegensatz zu 4 vorher. Mhm. Und Chardonnay mit 5 Weinen im Gegensatz zu 3 in 2024. Riesling hatten wir nur 3. Mhm. 2024 hatten wir 14. Also da sind wir deutlich am Riesling vorbei geschrappt. In welchem deutschen Weinanbaugebiet waren wir am häufigsten? Mich hat das überrascht, ich hätte das nicht gedacht.
Ich habe ja meine Ahnung, wir sind so wahnsinnig frankenlastig. Mm-mm. Aber seitdem du dabei bist, haben wir auch viel Pfalz gemacht. Rheingau.
Nein, Baden.
Das erstaunt mich jetzt tatsächlich.
Wir waren am häufigsten in Baden.
Das ist aber mal ausgleichend
gerechtigt. Fand ich auch. Wir waren 5-mal in Baden, 4-mal in der Pfalz, 2-mal in Franken, 2-mal in Rheinhessen, 1-mal an der Saar, 1-mal in der Nahe. Und einmal im Rheingau. Mhm. Wieder kein Württemberg. Wieder kein Mittelrhein. Wieder kein Sachsen. Keine Saale-Unstrut.
Okay, das müssen wir mal ändern.
Müssen wir nächstes Jahr
aber in Deutschland auch mal. Naja, wobei von der Menge her musst du wahrscheinlich dann nur alle 3 Jahre Sachsen machen, wenn du das so in die Proportionen setzt.
Genau.
3 Herren hatten wir. Das war schon mal ganz gut. Und wir feiern Böhme und Töchter immer, ohne dass sie hier im Podcast waren. Aber wir loben das immer so.
Und Schwarz.
Schwarz haben wir übrigens auch schon mal gehabt.
Wir auch schon mal.
Also, ja, wir finden den Osten sehr gut, das wissen, glaube ich, alle.
Das denke ich auch. Die 2 schönsten Weine für mich im Blindflug, die du mir eingeschenkt hast, waren beide rot. Mhm. Ich habe noch mal so ein bisschen nachgedacht, was ich ganz toll fand. War erstens der Syrah von Heger. Mhm. Das fand ich wahnsinnig toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu verkosten und einzuordnen. Und diese alte, wiederaufgelegte französische Rebsorte, die so sehr nach Pfeffer schmeckt, habe ich vergessen, wie die heißt.
Ja, der Tardif.
Der Tardif. Das fand ich auch total spannend. Also diese beiden fand ich, glaube ich, jetzt 2025 2 Weine, wo ich dachte, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Da hätte ich noch mal eine Flasche genommen.
Ich glaube, ich habe in diesem Jahr viel weniger Enttäuschung erlebt. Ich glaube, ich fand fast alles gut, was ich eingeschenkt bekommen habe. Wir sind ja hier durchaus kritisch und wollen das auch. Also
bleiben wir auch.
Bleiben wir auch. Aber es waren schon sehr viele sehr, sehr gute Weine im abgelaufenen Jahr.
Das fand ich auch, auf jeden Fall. Also es war selten mal Sachen. Zum Beispiel den Rezina, da war schwer zu verkosten. So.
Ja,
aber es waren insgesamt wirklich selten Dinge, wo man dachte, oh ja, das ist irgendwie langweilig oder ein bisschen. Das war wirklich sehr vergnüglich in 2025, finde ich auch. Auf jeden Fall. Und wir hatten unsere Premiere, dass wir uns denselben Wein einschenken wollten.
Ist auch immer noch sehr lustig, das stimmt wohl.
Genau, viel diverse Rebsorten, habe ich gesagt. Nö, können wir eigentlich so 2026 weitermachen. Ich finde, dass wir 2025 sehr divers waren, was Weinländer anbelangt, aber auch Rebsorten, Stile, Ideen, sehr unterschiedlich. Außer bei Sascha, der hat viel Roden gebracht, aber...
Weil er zu Recht anmerkte, dass dafür, dass das seine Lieblingsregion ist, er eigentlich in den ganzen Jahren relativ wenig gebracht hat. Dafür, dass er auch absoluter Fan einiger Weingüter ist, hat er die teilweise einmal oder gar nicht gebracht und so. Und dann finde ich, ist es auch richtig, die Sachen ruhig dann mal ein bisschen zu pushen, insbesondere weil seine, ich sag mal, Aufgabe in anderen Abführungen ja nicht die ist, Weine zu bringen, die man noch kaufen kann. Und die, also ich achte immer ein bisschen darauf, dass man einen guten Mix hat, sowohl was das Preisliche angeht, als auch was so Verfügbarkeiten und so angeht. Ich habe in letzter Zeit ja nur noch abgeforderte Weine gehabt. Dein Wein für heute ist nicht gekommen, noch nicht da sozusagen, müssen wir verschieben, dann ist okay, aber gar nichts aus dem eigenen, so gut wie nichts aus dem eigenen Keller aus, jetzt neulich Römerstich, das war auch schon weil was noch nicht da war, aber das kann von mir aus auch so bleiben, finde ich. Also immer wieder irgendwie Entdeckung aus der ganzen Welt.
Und man muss auch sagen, die Rhone ist immer noch meiner Meinung nach total unterschätzt. Ich finde, viele Weinhighlights, die ich im roten Bereich dieses Jahr hatte, waren auch Rhone in ganz unterschiedlichen Preiskategorien. Egal, ob das Le Misonnier von Chapotier ist, was es für Anfang 20 Euro irgendwo zu kaufen gibt und der schon so viel Rhone transportiert, oder ob das, was hatten wir jetzt, war Sascha bei uns zum Essen, Chateau d'Ampuy, kostet um die 100 Euro, das ist so ein großartiger Rotwein,
ja.
Wo ich mir denke, Mann, ey, in anderen Weinbauregionen müsstest du da schon 300 Euro für bezahlen und das bleibt dann da so irgendwie eingepreist.
Ja, du hast mit Gigal und Chapoutier natürlich zwei Lieferanten, die wirklich vom einfachen Côte du Rhône bis ganz nach oben einen großen Ehrgeiz haben. Also der einfache Côte du Rhône von Gigal ist ein einfacher Wein, aber super verlässlich dafür, dass das mit einer 5-Millionen-Auflage produziert wird. So, da kostet ja auch nicht die Welt und das ist auch nicht unbedingt unser Beuteschema. Aber wenn du das vergleichst mit, weiß ich nicht, den Côte du Rhônes einiger anderer großer Chateauneuf-Produzenten, da kommt häufig echt sehr mittelmäßiges Zeug und dann für einen doppelten Preis. Da finde ich das schon ganz toll. Deswegen hast du halt da immer Zugriff auf was Bezahlbares. Auch der einfache Côte Rôti von Gigal, der kostet, glaube ich, was kostet, 40 Euro?
Ja, so.
Nicht mal, ne? Ja. Ich glaube, im Christian angeboten regelmäßig auch.
Zwischen 30 und 40 so,
ja. Und das ist immer wieder so ein schöner Wein. Aber es sind natürlich Weine, die du, dafür brauchst du einen Keller. Also nichts davon ist trinkreif, wenn es auf den Markt kommt. Das macht auch jung gar nicht so viel Spaß.
Nee. Das muss man wirklich dazu sagen. Ja, abgeforderte Weine. Ich habe dieses Jahr auch viel mehr Weine abgefordert als davor. Ich habe mich da immer erst noch so ein bisschen schwer getan mit, weil es ja so, naja, es könnte der Eindruck entstehen, wenn ich einen Wein abfordere und den bringe, dann finde ich ihn besser, weil ich ihn ja abgefordert habe.
Das soll ja auch so sein.
Und traue mich nicht ehrlich über den Wein zu urteilen.
Ja gut, aber Medialfall kennst du ihn ja auch schon. Also
genau.
Eigentlich wollen wir uns ja nach wie vor, das haben wir, glaube ich, im ganzen Jahr höchstens einmal erklärt, was wir hier machen. Es gibt so ein paar Grundprinzipien. Erstens, wir versuchen, einen Wein einzuschenken, von dem wir glauben, dass er einem Gegenüber gefällt. Es geht gar nicht so sehr darum, ob man ihm selber gefällt. Man muss den auch selber gar nicht hinterher hochjazzen, wenn der Gegenüber ihn nicht so toll fand, und sagen, ja, aber ich fand ihn super, sondern dass man einfach das von vornherein möglichst so abpasst auch, dass es funktioniert. Und das Zweite ist, dass wir uns keine Fallen stellen. Das schließt dann eben auch manchmal bestimmte Weine so ein bisschen aus. Wir haben hier so wenig Rosé, weil Rosé ist immer so nah an der Fallenstellung. Ja.
Ja.
Auch mit der Temperatur und so. Und
das ist schwer.
Ja, genau. Es ist auch so, ich sag mal, so ganz gereifte, große Weißweine, die man vielleicht bei 14 Grad einschenkt. Da weißt du, wenn die dann noch Holz haben, weißt du sowieso, dass dein Gegenüber auf Rotwein tippt, dann lass es lieber. Also, weil es geht nicht darum, den anderen vorzuführen, und das bedeutet eben für manche Weine, dass man sie vielleicht dann auch nicht ins schwarze Glas schüttet.
Auf jeden Fall. Und auch nicht in der Blindprobe bringt.
Genau.
Ihr habt ja eine gute Folge gemacht. Ich habe sie jetzt gerade auf dem Weg hierher gehört. Tolle Folge, finde ich. Dass man, wenn man Proben kuratiert und über Blindprobe nachdenkt, schon so ein bisschen überlegt, okay, was mache ich? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Sehe ich auch so. So, was sagst du hierzu?
Dazu sage ich, dass das ein sehr gefälliger Wein ist, was aber nicht heißt, dass er beliebig ist.
Genau.
Oh, er hat eine sehr ansprechende Frucht.
Darf ich gleich anhaken? Hm? Was für eine Frucht ist das für dich?
Tja.
Weil für mich hat das so eine krasse
Note nach irgendwas.
Ja, ist für mich so ganz eindeutig.
Ja, ich bin einfach bei Kernobst tatsächlich. Aber eher noch unspezifisch. Was findest du denn so?
Ich finde, das hat so einen Honigmelonen-Touch.
Ah, okay, das kommt auch noch dazu. Ja, das kann man da finden. Nicht für mich ist es vor allem, aber das ist richtig, ich weiß, was du meinst. Das hat auch so ein Honigmelone, hat ja sowas dezent parfümiert ist.
Mhm, so, genau. Ne?
Und das sehe ich schon. Aber ich finde auch, dass es eher Birne als Apfel ist, sozusagen im Kernobstbereich. Und es ist eine schöne, griffige Frucht. Er hat ein gewisses Strahlen schon. Der hat eine enorm feste Phenolik nach hinten raus. Mhm. Also nach hinten raus beißt er so ein bisschen zu, trocknet auch ein bisschen aus, aber nicht auf eine grobe Art, sondern eher auf eine jugendliche Art. Ich glaube, dass das
sehr passend
mit mehr Zeit auch zu so einem gewissen zusätzlichen Volumen nach hinten raus führt, dass er noch ein bisschen auffächern wird, wahrscheinlich auch mit mehr Luft, aber du hast ihn schon mittags aufgemacht und dann durch die Stadt getragen. Also die Luft hat er wahrscheinlich jetzt ein bisschen bekommen, aber ich finde tatsächlich, dass er sehr jugendlich wirkt. Ich habe, keine Ahnung, 24 oder sowas als Jahrgang 13, 14. Ich bin in Deutschland, ich bin bei einem Wein, der nicht so ganz furztrocken ist. Also ich sehe ihn hier eher bei 3-4 Gramm Zucker als bei 1 oder 0. Und,
das ist ziemlich trocken. Ist ziemlich trocken.
Ja.
Ist aber auch nicht Deutschland.
Ach so, okay. Und ich hätte jetzt tatsächlich auch auf Riesling getippt.
Durch die Frucht, ne?
Ja, durch die Frucht und viel Säure. Es hat auch schon kräftige Säure und wirkt recht kühl. Alkohol, finde ich, ist unauffällig. Also gut, gute Länge, guter Wein, ganz viel Potenzial. Und zwar so viel Potenzial, dass ich jetzt auch, die Flasche würde nicht alle werden. Ich würde mir aber jederzeit eine Flasche davon in den Keller legen, weil ich glaube, dass das tatsächlich auf die Strecke geht.
Absolut. Eigentlich ziemlich perfekt beschrieben. Ich werde ihn jetzt mal holen. Mhm. Ich habe ihn reingenommen, weil es für mich eins der ganz großen Weißweinerlebnisse 2025 war mit diesem Wein aus 2019.
Ah ja, da bin ich gespannt. Sind wir denn im deutschsprachigen Raum oder sind wir?
Ja.
Oh, okay, wir sind in Österreich.
Das ist der Weidenberg von Veyder Malberg, Wachau Grüner Veltliner.
Okay, das Grüner Veltliner hätte ich jetzt tatsächlich so nicht beschrieben. Jetzt kannst du natürlich gleich wieder mit dem Pfeffer kommen, was ich sagte mit dem hinten bissigen, mit der bissigen Phenolik. Aber ich finde nicht, dass das eine richtige Pfefferaromatik hat. Es beißt ein bisschen, ja. Das hat eine schöne Klarheit und wahrscheinlich hat es dann nämlich doch 13,5 Alkohol und das ist die eigentliche Kunst. Gut, ist auch sehr kalt eingeschenkt, aber ganz im Ernst, soll man nicht hinterher schlecht reden, wenn es offen hat. Das ist schon perfekt integriert, diese 13,5.
Absolut
wunderbar eingebaut.
Und 19 hatte auch 13 oder 13,5 und diese Honigmelone wurde noch ein bisschen hedonistischer. Das war so richtig voll fruchtig. Und wurde dann aber so nach hinten zusammengehalten, ja, durch dieses phenolische, leicht pfeffrige. Das fand ich ganz großartig.
Ja.
Ist deren Top-Weltliner, kostet auch 60 Euro, 65 oder so.
Ried Weidenberg, Weißenkirchener Ried Weidenberg ist übrigens der 23er, nicht der 24er. Also ich
genau. Lag
in meinem Jahr nicht mehr, hat wahrscheinlich ein bisschen großes Holz, nehme ich mal an.
Genau.
Und dann, weißt du, wie viel Zucker er hat?
Ah, ganz wenig.
Ach so, okay, ist also doch ganz, ganz trocken. Dann ist es einfach nur ein bisschen Extrakt vielleicht. Ja, gefällt mir ausgesprochen gut und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das zu Grandezza reift.
Ja, absolut. Ich habe es abgefordert vom Weingut und die haben natürlich den 23er geschickt und nichts gereift. Ich glaube auch nicht, dass die da so ganz viel Bibliothek zurückhalten, weil die haben davon nicht so viele Flaschen. Das sind ganz alte Rebstöcke, 70 Jahre alt, davon gibt es auch nicht so viel pro Jahr. Veyder Malberg, ganz spannender Betrieb, auch für ihre Rieslinge an der Wachau. Ein bisschen anderer Zugang als noch, da möchte ich nichts drüber sagen. Ich habe so lange keine Wachau mehr probiert, auch was Rieslinge anbelangt, kann ich eigentlich gar kein Urteil mehr drüber bilden. Aber Veyder Malberg ist ganz großartig. Und ich glaube, wir hatten noch nie Grün Veltliner im Podcast.
Doch.
Ja, was hatten wir schon mal?
Wir hatten, ich glaube sogar, war das nicht sogar in diesem Jahr, diesen unglaublich teuren Neustifter Stockkultur.
Dieses Jahr nicht.
Ach ja, okay, dann war das letztes Jahr.
Neustifter Stockkultur. Das könnte sein.
Mit der Katze auf dieser tonnenschweren Flasche.
Ja.
Im Weinviertel. Und
doch, stimmt.
Daneben bin ich mir nicht sicher, hatten wir nicht auch mal Machhandel? Ich war der Meinung, wir hätten auch mal Machhandel gehabt.
Man könnte auch sein.
Aber also, wir haben nicht so viel Grüner Veltliner, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll. Ich habe mich damit eine ganze Weile intensiver auseinandergesetzt. Das hat kein Leser interessiert. Ich habe auch dann irgendwann der Einladung zu diesem tollen Weingipfel gar nicht mehr hinterher telefoniert sozusagen. Ich war nicht mehr nach Österreich auf Pressereisen. Also ich war da noch einmal in der Steiermark. Das hat ja auch hier viel Resonanz ausgelöst, der Neumeister. Aber, obwohl er 2 Jahre später kam. Aber also das kann ich mir noch vorstellen. Ein bisschen über Blaufränkisch und Sauvignon Blanc aus Österreich. Aber Riesling und Berliner interessiert irgendwie in meiner Zielgruppe viel weniger Leute, als ich immer dachte. Deswegen habe ich irgendwann damit aufgehört. Hier würde ich jetzt tatsächlich, die Aromatik ist diese, die Fruchtaromatik ist tatsächlich ungewöhnlich, deswegen gräme ich mich nicht, dass ich keine Minute an Berliner gedacht habe. Aber wenn man es jetzt offen trinkt und ein bisschen wärmer wird und so, dann kann man sich auch vorstellen, dass das noch ganz viel Typizität entwickelt.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch von der Fruchtaromatik überhaupt nicht so Richtung Berliner. Mhm. Aber ich finde es einen großen Wein.
Schön. Wir trinken Anything Strange or Startling, den neuen Wein der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft. Ich hoffe, ich muss gar nicht mehr erklären, worum es dabei geht. Es ist der 2022er Rotwein, eine klassische Bordeaux-Cuvée. Cheers.
Cheers. Das war so, das hat so viel Frucht, dass das schon fruchtig aus dem Glas beim Rübergehen roch. Hm. Manchmal hast du das ja so, ne? Ja. Dass das so, ja. Bevor ich überhaupt den Riechzinken reingehalten habe, hat das schon.
Das stimmt. In 2 Tagen ist Weihnachten. Ich wollte dir deswegen eine kleine Pause vom apokalyptischen Klimawandel geben.
Danke.
Hat aber nicht funktioniert, weil dann hätte ich einen anderen Wein gebraucht, der wie gesagt nicht da ist. Deswegen habe ich dann vorhin ganz panisch überlegt, was mache ich denn jetzt? Und bin dann doch wieder zu dem Punkt gekommen, dann machen wir halt jetzt den Klimawandel doch noch zu Ende. Wir wollten ja nochmal den großen Wrap-up machen über den Weinbau der Zukunft. Wie wird es denn nun werden? Und das machen wir dann jetzt. Und der Wein ist dann eigentlich auch, hat eigentlich keinen direkten Bezug, wobei man ja mittlerweile bei jedem Wein einen Bezug herstellen kann, wenn man das will. Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, letztes Mal, dass einige Studien sehr schnell dabei waren, Cabernet Sauvignon in den Rheingau zu verpflanzen und dass dort keiner steht. Und dass dort allerdings wahrscheinlich auch in größerem Stil nie einer stehen wird, weil es eben nicht nur darum geht, wie warm es wird, sondern dass es auch andere Rahmenbedingungen gibt, wie beispielsweise die Länge der Vegetationsperiode, wann es regnet, wann es Hitzespitzen gibt und so weiter.
Wann Frost und so, klar.
Wir haben auch schon über Terrassierungen und Neuausrichtungen der Zeilenführung gesprochen und dass die tatsächlich schon ein bisschen die Zeitmaschine nach hinten anwerfen kann. Und da der ein oder andere hat vielleicht auch jetzt mal gelesen, weil es überall wirklich, ich sag mal, ein bisschen gehypt wird, dass jetzt wieder Bäume im Weinberg gepflanzt werden, um aber Schatten herzustellen. Katze, geh mal runter. Wir produzieren hier einen Podcast. Du weißt nicht, was ein Podcast ist? Es macht nichts. Du musst trotzdem vom Tisch.
Los. Los. Tschüss. Da, tschüss. Komm, tschüss.
Ja. Und das ist ein bisschen hip und ich habe es immer in der Realität alter Weinberge gesehen, auch ganz interessant. In Spitzenweinbergen war das nie der Fall. Ich war, als ich jetzt bei Pleymont war, in der Gascogne, da stehen in älteren Weinbergen noch die Bäume, meistens Feigenbäume übrigens ganz oft. Also da wird dann auch, und Obstbäume und so, wird also alles durcheinander gemacht.
Dieses Jahr übrigens in der Pfalz Feigen ohne Ende.
Ja.
Das ist so krass, dass, also das explodierte.
Das Problem bei den Bäumen ist, es ist nicht besonders präzise und auch nicht so steuerbar. Und die Bäume werden dann auch größer und am Anfang ist da zu wenig Schatten und irgendwann ist da zu viel Schatten und dann musst du die ständig einkürzen und irgendwann musst du sie rausreißen und neu machen. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich die Zukunft ist. Man kann auch andere Überdachungen wählen, nämlich Weinbergsphotovoltaik. Da hat vielleicht der eine oder andere schon mal drüber gelesen, weil es mehrere Versuchsanlagen in Deutschland gibt. Und da, wenn man sich mit den Leuten unterhält, ich habe mich logischerweise mit den Leuten unterhalten, weil das war ja Teil der Arbeit für die Weinwirtschaft. Das ist sehr teuer. Ja, die Aufbauzeit über Reben war jetzt zum Beispiel in der badischen Anlage 4-mal so hoch wie oder 4-mal so lang wie in normalen PV-Flächen, weil du eben musst ja ständig irgendwann rumfahren, du musst aufpassen, dass du keine Reben umtrittst etc. Du hast das ist ein zusätzlicher Kostenfaktor. Die Hanglage ist ein zusätzlicher Kostenfaktor, weil du teilweise einfach noch stabilere Fundamente bauen musst. Und das andere Problem ist auch, du hast keine Kabel da, um den Strom wieder abzuführen.
Logisch. Und die musst du ja irgendwo
da reinbringen. Und teilweise ist es ganz schön weit. Und teilweise ist das dann eben auch gar nicht so simpel,
weil hinzubringen. Du musst ja dann auch für deine Photovoltaikanlage über entweder Gemarkungen der Gemeinde oder Gemarkungen anderer Winzer oder...
Ja, oder du musst eben immer die ganze Zeit neben der Straße herbuddeln. Am besten machst du sowieso unterirdischen Steillagen. Hast du noch Hubschrauberspritzungen, das ist dann auch immer problematisch mit Kamera. Ja, das wird schon eher eingebuddelt.
Ja, aber da musst du natürlich gucken, dass du die Genehmigung überall hast, ne? Dass du dann da deine Leitungen verlegen kannst und so.
Exakt. Deswegen sagen immer alle, ja, das kriegst du nie wieder raus, das Geld. Das ist natürlich in der Pauschalität gar nicht zu sagen im Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt habt. Der Zuwachs an Energiebedarf für die Rechenzentren für künstliche Intelligenz, die teilweise so viel verbrauchen wie Kleinstaaten, wird unendlich hoch prognostiziert. In Amerika flippt da gerade der Strommarkt aus. Google hat 5 Atomkraftwerke bestellt und so weiter und so weiter. Mhm. Und deswegen wissen wir nicht, was eventuell noch für Strompreise erzielt werden. Aber das andere ist vor allem, dass diese Systeme unter Umständen ganz gut gebraucht werden können, um im Weinberg Energie zu verbrauchen. Denn bei einigen dieser Systeme kannst du jetzt schon zustecken, Module für ausfahrbare Hagelnetze. Mhm. Es gibt Module für Heizspiralen, für Spätfrosteinsätze. Dann sind diese Kabel auch sehr sinnvoll, denn im Moment werden keine Heizspiralen in Weinbergen eingesetzt, weil du den Strom da nicht hinkriegst. Da kannst du nicht mit einer Verlängerungsschnur kommen. Du hast ja mehrere zigtausend Watt, die du da irgendwie in die Heizspiralen jagen musst, damit da was bei rumkommt. Und wenn die Kabel dann schon da sind, hast du das. Und wenn das, was wir auch schon mal besprochen haben, jetzt diese starken Frostereignisse durch den Abriss der Jetstream-Bänder regelmäßig kommen, dann wird sich das auf einmal ganz verändern. Und am Ende führst du es immer wieder zurück auf dieses Zitat von Professor Stoll oder diese beiden. Das eine, was ich gebracht habe, lange bevor Weinbau irgendwo unmöglich wird, wird er unrentabel. Und das andere, was wir nicht gebracht haben, weswegen es so nicht freigezeichnet wurde. Das Gegenteil gilt halt auch. Du kannst die Tatsache, dass du klimatisch jetzt die Möglichkeit hast, irgendwo Weinbau zu betreiben, heißt noch lange nicht, dass du es auch wirtschaftlich erfolgreich machen kannst, weil klimatisch jetzt möglich bedeutet eigentlich immer erstmal PV und für PV kriegst du kein Geld. PV braucht im Moment noch keiner und deswegen ist das so. Und wenn wir jetzt mal fragen, was geht maximal? Also was wäre jetzt ein Weinberg der Zukunft? Dann hast du also deine entsprechend geänderte Zeilenführung. Du hast gegossene Fundamente für deine Weinbergspfähle. Deswegen kannst du da die Weinbergs-PV draufpacken. Mhm. Den Strom kannst du nicht nur abführen, sondern du hast auch direkt Docking-Stations für deine gesamte Robotik, für Drohnen und Mähroboter. Das Ganze wird über KI gesteuert, was du auch alles quasi direkt mit Strom versorgst. Du hast Hagelnetze, du hast aber nicht nur auch Heizspiralen notfalls, sondern was du auch hast, ist, du hast sehr dünne Schläuche, mit denen du Sprühnebel verteilst, die dazu führen, dass in den Nachmittagsstunden die Temperatur schneller runterkommt, damit du am Abend schneller, es geht nicht darum, in der prallen Sonne, dann hast du diese Brennglaseffekte, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du zu bestimmten Zeiten die Temperatur runterregelst, damit du dafür Wasser hast, hast du gleich noch eine Meerwasserentsalzungsanlage. Wenn du jetzt beispielsweise an der Küste bist und hast noch einen künstlichen See oben auf deinem Weinberg obendrauf, von dem aus du dann entsprechend auch noch bewässern kannst. Das kostet zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro pro Hektar. Das heißt also, wenn du weniger als 100 Euro Ex-Works pro Flasche netto, also wirklich Weingutspreis kriegst, lohnt sich das nicht, aber für Latour ist das ein Klacks. Das sind 2-3 Jahresumsätze, die dann Latour, Lafite und Co. brauchen. Dann sind die Sachen so ausgerüstet. Dafür machen sie dann aber auch jedes Jahr einen Jahrhundertjahrgang. Denn du kannst an diese Systeme noch mehr ranstecken. Du kannst da auch so Druckluftsysteme ranstecken, die quasi infizierte Blätter oder Trauben sofort wegschießen, wenn du es nicht mit der Drohne machen willst. Du kannst natürlich Videosysteme, hast du sowieso, also Kameras, die da ständig rumfahren, um zu sehen, ob irgendwas ist, damit die KI auch entsprechend gefüttert wird. All das gibt es entweder schon oder es gibt es in anderen Bereichen und du müsstest es dann nur adaptieren. Dazu dann entsprechend Mähroboter, die unten drunter nur den Unterstockbereich entsprechend mähen, sodass du noch eine wundervolle Begrünung hast, die entsprechend auch dann das Klima noch runterreguliert. Beziehungsweise solltest du Probleme mit dem minimalen Restsalzgehalt aus der Meerwasserentsalzung hast, dann hast du noch eine Zwischenbegrünung eingepflanzt, die entsprechend auch noch Salz abträgt. Also da kannst du dir die wildesten Sachen ausdenken.
Ja, voll. Das ist spannend auch.
Dann kommt am Ende jedes Jahr ein Jahrhundertjahrgang. Das geht aber eben nur für Latour und Co. Und die Frage ist ja, was macht der Rest? Da ist einmal das Problem des Flächenfraßes. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, dass diese Geschichte Weinberg oder Weinbau geht in die Höhe und nach Norden, dass das eigentlich so nicht stimmt. Nee. Aber man muss sagen, dass die küstennahen Regionen, da gab es eine Studie aus Bordeaux, 80% der küstennahen Weinbaugebiete Europas sind bedroht. Das hat auch ganz vor allem damit zu tun, dass die küstennahen Weinbaugebiete des Mittelmeerraumes die wärmsten Weinbaugebiete sind, die wir haben. Mhm. Ja, Platz 1 ist, glaube ich, Peloponnes. Mhm. Platz 2 ist die Südrhone. Platz 3 ist das Priorat.
Ach krass, ich hätte Sizilien da auch noch weit vorne drin gehabt, aber gut.
Sizilien hat so viel Höhe, der ganze Ätna-Bereich. So habe ich es zumindest abgespeichert. Es kann auch sein, dass Peloponnes auf 3 ist und Rhone auf 1. Und
gut,
so.
Wurscht.
Aber wurscht. Die Sizilien ist ja mitten im Meer, hat da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Regulierendes dabei. Und wenn das jetzt noch wärmer wird, wir haben auch darüber gesprochen, dass 1 Grad Erwärmung bedeutet eher 2 Grad über Land. Kannst du dir überlegen, da kommen noch 2,5, 3 Grad dazu zu dem, was wir jetzt haben. Das sind 6 Grad. Und dann hast du in einer Region, wo du jetzt schon die 40 reist, reist du dann halt unter Umständen auch die 50. Da kommen noch ganz andere Sachen auf uns zu. Denn wenn die jetzt sagen, das ist in Gefahr, das hat auch damit zu tun. Zum Beispiel bei 3,5 Grad gibt es erste Studien in Frankreich, die sagen, bei 3,5 Grad zusätzlicher Erwärmung muss Marseille aufgegeben werden. Mhm. Das fand ich ziemlich krass.
Das ist wirklich krass.
Irgendwo gelesen, das ist auch umstritten, ob es stimmt. Aber es ist so, das Mittelmeer ist nicht eingedeicht und der Meeresspiegel wird nur um 80 cm bis 1 Meter steigen. Marseille wird nicht im Meer versinken. Aber was tatsächlich passiert ist, wenn der Meeresspiegel höher ist als der Flusspegel, dann fließt ja nicht mehr der Fluss ins Meer, sondern das Meer in den Fluss. Mhm. Als Hamburger weiß man das, weil wir haben einen Tidenhub im Hamburger Hafen. Weißt du, wie hoch der ist?
Nee.
2,50 Meter. Genau genommen 2,52 Meter ist der Tidenhub bei normalen Tidenverhältnissen im Hamburger Hafen. Das kann man sich immer kaum vorstellen. Also ja. Diese Schwimmpontons mit diesen Elbfähren oder sowas, das sind deswegen Schwimmpontons und riesige Pfeiler, an denen die hängen, weil die gehen um 2,50 Meter hoch und runter. Und wir sind 95 Flusskilometer von der Nordsee entfernt.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja schon ein bisschen.
Da ist ein bisschen, genau. Übrigens hinter dem großen Hafenbecken ist der Tidenhub noch 3 Zentimeter oder sowas. Also es geht wirklich alles komplett dann da drin. Aber das Rhône-Delta würde quasi zu so einer Sumpf-Marschlandschaft, die Camargue wird wieder Sumpf, war es glaube ich schon mal und das geht alles weg und auch südlich Marseille würde nicht im Meer versinken, sondern es würde einfach quasi bei jedem Regen würde das Wasser an den Straßen stehen, es würde versalzen, es würde versumpfen und irgendwann werden die ganzen Strukturen dann instabil. Und deswegen müsste man eventuell ab 2075 anfangen, irgendwo für die Einwohner Marseilles ein neues Marseille zu bauen.
Katze?
Ab.
Komm, geh mal. Bananen magst du eh nicht.
Komm.
Das heißt, wir lassen mal nach Marseille fahren.
Ja. Du hast also dann wahrscheinlich so einen ganz schmalen Streifen, in dem man eben noch ganz gut leben kann. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich weiß, das ist jetzt ganz düster, kurz vor Weihnachten, aber diese Todeszonenkarte der NASA für die Festländer der Welt, also große Teile Brasiliens werden unbewohnbar, die Südstaaten der USA werden in großen Teilen unbewohnbar und leider auch ganz große Teile, so immer so 20 Kilometer landeinwärts der Mittelmeerküste, Andalusien, aber auch die Region um Valencia und so. Oftmals so, dass du so auf den ersten 3-4 Kilometern an der Küste kannst du noch leben und dann kommen diese Todeszonen. Das gilt auch für Teile von Frankreich. Und ich muss immer noch mal wieder auf diese unsäglichen Facebook-Diskussionen etc. zurückkommen. Ja, als diese Geschichten so gepostet wurden, da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, was für ein Quatsch, die Beduinen in der Wüste leben ja auch genau. Und das ist viel heißer. Und dann habe ich so gedacht, es ist so schade, dass wir das so verlieren. Deswegen, sorry, ich muss das kurz mal sagen, falls ihr mal in diese Diskussion kommt. Also natürlich ist das erstmal schon ein scheinbarer Widerspruch. Ja, da leben also Beduinen in der Wüste, aber und dann kommt da so eine Studie. Aber das ist ja die NASA. Ja, die hat Menschen auf den Mond gebracht und den Rover auf den Mars und so. Ja. Irgendwas wird da ja schon dran sein. Dann kann man ja vielleicht mal 2 Minuten gucken. Und ich habe dann einfach mal geguckt, was ist denn eigentlich mit den Beduinen? Ja, die allerbekanntesten Beduinen auf der Welt sind Tuareg. Das Volk der Tuareg ist staatenlos und also leider ist es jetzt so, wenn du die Tuareg fragst, wie ist denn das so bei euch, dass die eben nicht sagen, ja halt, warte mal, wenn die Karawane an dir vorbeiziehen, dann sprich mal den Typen auf dem vorletzten Kamel an, das ist unser Statistikbeauftragter. Ja, genau. Leider nicht, über die gibt es tatsächlich wenig Daten und auch Das Wort Beduine, ich erspare mir jetzt die Sprachvorlesung, aber das Wort Beduine hat tatsächlich einen Wortstamm, der staatenlos bedeutet. Wir reden also tatsächlich überwiegend über Leute, über die es wenig Statistiken gibt, aber den höchsten Anteil, also unter denen, die nicht staatenlos sind, verteilt sich ein großer Teil auf Mali und Niger. Das sind die beiden Länder mit den höchsten Anteilen. Und dann kommt Saudi-Arabien. Und die durchschnittliche Lebenserwartung in Mali ist 62,8 und in Niger ist sie 60,5. Und dann liest du, leider ist es nicht viel besser aufgedröselt, aber dann liest du, dass es angeblich noch einen starken Unterschied gibt zwischen den Sesshaften und den Nicht-Sesshaften. Die Sesshaften werden sehr viel älter als die Nicht-Sesshaften. Dann habe ich geguckt, ob man das irgendwie eingliedern kann. Und da ist vielleicht der Unterschied ganz interessant zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es keine Beduinen. Durchschnittliche Lebenserwartung 79,8. In Saudi-Arabien sind 30% der 73% Saudis, ja, 27% Ausländer in Saudi-Arabien, hohe Quote. Also ungefähr 20% der saudischen Bevölkerung leben noch als Beduinen und die Lebenserwartung ist 76,9, mithin ungefähr 3 Jahre weniger als die unmittelbar benachbarten Emirate, die auch sehr reich sind. Die sind noch ein bisschen reicher, aber bei den Saudis liegt es nicht an der mangelnden Versorgung. Also wenn 20% Beduinen das um 3 Jahre runterziehen und wenn du in Mali, wo du sehr viele hast, 62,8 und in Niger 60,5 hast, dann liegt es leider tatsächlich nah anzunehmen. Es sieht wirklich so aus, als würden die meisten Beduinen, der durchschnittliche Beduine, mit Anfang 50 tot vom Kamel fallen.
Ja, kann schon sein.
Die spanische Lebenserwartung ist 82,8. Das sind so 32 Jahre länger. Also jetzt können wir natürlich darüber reden, dass das eine Zone dramatisch reduzierter Lebenserwartung ist. Aber Menschen, die eben jetzt irgendwie gegen die NASA stänkern bei Facebook, können sich sowas ja nicht merken. Die sagen sowieso noch 2 Jahre Todeszone. Ja, also, so. Aber es, Tatsache ist, und das ist dann noch viel krasser, also das, so kann man sich das schnell mit den Beduinen erklären. Beduinen werden tatsächlich nicht alt.
Weil man jetzt auch irgendwie dahinstellen könnte, es liegt jetzt nicht nur am Wetter, sondern vielleicht auch an der Ernährung und hast du nicht gesehen, aber...
Selbstverständlich, ja. aber 30 Jahre sind halt krass. Ja.
Ja.
Und vor allem, wenn du dann eben...
Die als Vorbilder nimmst.
Ja, so. Vor allem, wenn du Saudi-Arabien nimmst und einfach nur die Differenz nimmst. Saudi-Arabien ist ein... Saudi-Arabien hat witzigerweise auf 100 Dollar genau das gleiche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wie Spanien.
Ah, spannend, das wusste ich nicht.
Ja, also wir reden hier nicht über irgendeinen, wo sich nur ein paar... Leute jetzt irgendwie einen Lenz machen mit den Ölmillionen und der Rest lebt in Armut. Saudi-Arabien ist ein durchaus reiches Land. Aber das ist natürlich auch sowieso klar. Also liebe Leute, ich bin weder Statistiker noch Völkerkundler. Viel spannender ist eigentlich auch der zweite Teil. Es geht nämlich eigentlich gar nicht so sehr darum, was mit den Beduinen ist. Denn es muss auch gar nicht so heiß werden wie in der Sahara. Der Grund ist nämlich eigentlich ein anderer. Der menschliche Körper hat Grenzen. Wenn Temperatur und Feuchtigkeit hoch genug sind, wird selbst ein gesunder Mensch, der im Schatten sitzt und reichlich Wasser zu trinken hat, schwer leiden oder sehr wahrscheinlich sterben. Das Ganze nennt sich Kühlgrenztemperatureffekt oder im Original im Englischen Wet Bulb Temperature Effect. Und daran sind gestorben bisher in Europa 80.860 Menschen. Europäer um die 70.000 2003, im Sommer 2003 und dann nochmal 10.000 Russen, die nicht alle, also Russen sind teilweise Europäer, aber in diesem Fall waren es keine europäischen Russen. Also eine Hitzewelle außerhalb des russischen Teil Europas.
So. Hinter Jekaterinburg da.
Irgendwo da, weil es nämlich um Luftfeuchtigkeit dabei geht. Mhm. Also 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit ist dieser Wet Bulb Temperature Effekt Grenzwert. Mhm. Da bist du noch nicht in der Sahara. 35 und 90. Das geht dann runter mit der Luftfeuchtigkeit, wenn die Temperatur hochgeht. 38 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit ist genauso tödlich wie 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Wie gesagt, auch für gesunde Menschen. Kurz zur Anmerkung, die relative Luftfeuchtigkeit in Bodennähe in der Sahara beträgt im Schnitt. Hast du eine Idee?
Wahrscheinlich irgendwas um die 10 oder so.
3 bis 5%, genau. Also das ist zwar ärgerlich, weil du dich dann schnell immer hydrieren musst, aber wenn du das kannst, ist eben dieser Wet Bulb Effekt kein Thema. Wenn das jetzt irgendjemanden interessiert, dann googelt ihr nach Colin Raymond, The Emergence of Heat and Humidity Too Severe for Human Tolerance vom NASA Jet Propulsion Lab. Ich kann auch gerne nochmal was in die Shownotes packen. Was will der Künstler uns jetzt eigentlich sagen? Das Spannende an der Stelle ist nämlich, die Rebe und alles andere wächst, aber der Mensch kann nicht zum Arbeiten kommen. Hm. Bei 35 Grad da funktioniert die Rebe sogar noch. Haben wir auch drüber gesprochen. Eigentlich soll sie bei 32 Grad aufhören. Ja. Wir haben gesagt, dass es sogar schon bis 40 gemessen wurde und so. Wir machen ja hier gerade den Wrap-up. Sorry, ihr müsst die alten Folgen hören, wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden. Also, bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit lebt der Weinberg. Aber es ist keiner mehr, der da arbeiten kann.
Weil es ist ja auch körperlich anstrengende Arbeit. Also wer schon mal im Weinberg gearbeitet hat, das ist so hart.
Ja, aber beim Kühl-Grenztemperatureffekt, bei dieser Untersuchung geht es um einen Menschen, der im Schatten sitzt und reichlich Wasser zu trinken hat. Ja, wir reden nicht über Arbeit im Weinberg. Wir reden darüber, dass dort nicht mehr gelebt wird. Wir reden darüber, dass die Dörfer im Sommer entvölkert sind. Dass die Leute, zur Ernte können sie kommen im September oder sowas. Aber sie müssen einfach im Juni ausziehen und können erst im Ende September wiederkommen. Bis dahin ist es eine No-Go-Area. Wenn du mittags um 11 merkst, mir fehlen die Zwiebeln fürs Hauptgericht und du sagst, ich gehe die 600 Meter über die Straße zum Supermarkt und kaufe mir ein paar Zwiebeln und du bist gesund, aber meinetwegen 70, dann besteht eine erhebliche Gefahr, dass du gar nicht lebend ankommst beim Supermarkt sozusagen. Dann wird dort keiner mehr leben. Das ist der Punkt, an dem die Leute ausziehen. Ja, natürlich können die Vereinigten Arabischen Emirate, die Leute leben komplett unter Klimaanlagen. Das ist schon klar. Aber wenn es so hart wird, dass du quasi als jemand, der zu Hause wohnst, nicht mal mehr kurz eine Zwiebel holen kannst, weil dein Arzt sagt,
Also sehr dystopisch jetzt.
Das ist gemein. Ja, also ich wollte auch nur sagen, genau. Also die Leute kommen nicht zum Arbeiten. Die NASA sagt, ab 2075 werden wir in Teilen der derzeit zivilisierten und bewohnten Welt Zonen haben, aus denen die Leute ausziehen. Und in Europa sind etliche dieser Zonen tatsächlich Weinanbaugebiete. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Sorry, dass ich so dystopisch bin. Aber ihr hört das ja jetzt im Januar, zum Ende des Dry January. Ihr könnt es gar nicht abwarten, ein Weinchen zu trinken. Das bedeutet für mich, und jetzt bin ich mal bei mir, nicht bei dem, was mir die ganzen Forscher gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob es Flächen für hochwertigen Qualitätsweinanbau außerhalb von Château de la Tour innerhalb eines akzeptablen Preisniveaus sozusagen geben wird, wenn wir das haben. Ja, wenn also einerseits eigentlich fruchtbare Flächen ausfallen, weil keiner mehr zum Arbeiten kommt. Wir erzählen immer so, die Klimaflüchtlinge aus Afrika, die Klimaflüchtlinge werden wir, also nicht wir hier in Berlin, aber ja, wir werden reiche Franzosen, Spanier etc. haben, die halb Deutschland leer kaufen, weil sie hier den Sommer verbringen wollen, um dann im Herbst wieder zurückzugehen. Deswegen muss man davon ausgehen, dass der Weinbau keine 1:1 Ersatzflächen finden wird, sondern wahrscheinlich auch mit Flächen zurechtkommen muss, die nicht unbedingt immer die besten Bedingungen bieten. Und dafür, darüber haben wir noch nicht gesprochen, kommt jetzt das ganze Thema Züchtung, neue Rebsorten, Klonselektionen und so weiter und so weiter.
Und Technik, ne? Also man wird dann sehen.
Genau, über die Technik haben wir schon ein bisschen gesprochen.
Wie viel erledigt dann die Drohne oder der Roboter oder so?
Ja. Ich habe mit Kai Voss-Fels gesprochen, Professor Kai Voss-Fels. Das ist der neue Mann für das ganze Thema Züchtung in Geisenheim. Total nett, hat sich ganz viel Zeit genommen, mir Dinge zu erklären, weil das ein Feld ist, in dem ich besonders wenig Ahnung habe. Und auch besonders wenig Vorbildung, weil meine Bio-Kenntnisse sind so ein bisschen eingeschränkt. Und er hatte ein paar Dinge zu erzählen, die ich ganz interessant fand oder die ich sehr interessant fand. Das Wichtigste, was er mir gesagt hat, ist, man muss mal mit dieser Propaganda aufräumen. Also das hat so er nicht so gesagt. Nur Piwis haben Resistenzen. Es wird immer viel darüber erzählt, ja, diese Rebsorte ist ja so ein bisschen besser und so. Forget it. Das kann man ganz einfach sagen. Nur Piwis haben Resistenzen gegen echten oder falschen Mehltau. Keine klassische Rebsorte, die dem Menschen bekannt ist, hat auch nur den Ansatz von Resistenzen gegen Mehltau. Qualität ist zwar oberstes Ziel für die Forschung und die Züchtung, kann aber nicht das alleinige Kriterium sein. Es muss immer auch um ein nachhaltiges Produktionssystem gehen. Und gerade wenn nachher die Fläche schrumpfen wird, weil vieles nicht mehr bewirtschaftbar ist, wirst du es dir nicht leisten können, einen Wein mit 8 Hektoliter Ertrag pro Hektar zu machen auf einer Fläche, auf der man auch irgendetwas anderes anbauen kann. Das wird immer in einer Steillage auf Schieferpiste gehen, wo nichts anderes wächst. Wunderbar, da kannst du dich austoben, wie du willst. Aber wenn du eine Fläche haben willst, auf der man auch Brot oder Kartoffeln oder sonst was produzieren könnte, also Brot wächst nicht auf Bäumen, ihr wisst, was ich meine, dann wirst du unter Umständen eben in einer künftigen Welt, in der das Ganze auch stärker reguliert werden wird, anmelden müssen, ich hole mindestens so und so viel Hektoliter raus und dann musst du vielleicht auf klassische Rebsorten an bestimmten Stellen tatsächlich verzichten.
Aber jetzt wird es noch schlimmer, wenn wir es mit Babys trinken.
Na, er sagte, Züchtung funktioniert. Und er sagte eben auch, und das, um mal was Positives vorwegzunehmen, wir werden Antworten finden über die Züchtung.
Das denke ich auch.
Und er sagte, wir werden zum Beispiel Riesling-Klone haben, die später mit der Aromenbildung beginnen und dadurch das Risiko für Petrolnoten reduzieren. Ja. Also die Genetik ist so weit, dass sie weiß, wo quasi der Schlüssel zu spätem Austrieb, zu später Reife etc. liegt. Und da wird sich einiges tun. Er hatte aber auch gesagt, das fand ich ganz interessant, weil das bei ihm natürlich ganz anders klingt als bei anderen. Er sagt, wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass es im Weinbau kein Monsanto-Äquivalent gibt. Keine großen Agrarkonzerne, die Milliarden in die Sortenentwicklung stecken. Was er als klassischer Forscher positiv sieht. Ja, natürlich wollen die auch ihr Geld hinterher wieder verdienen. Aber er sagt, das ist halt erstmal wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig aufwendig. Natürliche Mutationen, mit denen die jetzt arbeiten, in Geisenheim stehen ja, weil ich habe es mir ja irgendwo aufgeschrieben, insgesamt stehen 1200 natürlich mutierte Klone in Geisenheim, die alle noch nicht zugelassen sind. Das musst du alles durchgehen, da musst du schauen, was passiert mit denen unter bestimmten Umständen. Und ich glaube, es dauert 15 Jahre von der Identifikation, zwischen ersten Kreuzung und der Zulassung liegen auf 25 Jahre. Jetzt hast du natürlich
25,
aber das ist die erste Kreuzung. Wenn du natürliche Mutation hast, greifst du ja schon mal auf Pflanzmaterial zurück. Das kürzt das ein bisschen ab. Aber das sind Zeiträume, die wir teilweise nicht haben. Aktuell ist zum Beispiel der Trend, dass sehr viele Peewees mit gelbem Orléans gekreuzt werden. Weil gelber Orléans extrem spät reift, ist aber jetzt nicht so wahnsinnig populär im Geschmack. Du musst also einmal diese Eigenschaft reinkriegen.
Das stimmt. Wir haben gelben Orléans schon getrunken zusammen. Knipser macht einen, Breuer macht einen. Das ist interessant zu trinken, ist jetzt aber nicht so, dass man danach losrennt und sagt, gib mir den Keller voll gelben Orléans. Das
ja.
ist ein bisschen eingeschränkt in der Aromatik, würde ich das mal so betiteln.
250 Riesling-Klone hat er jetzt schon sequenziert, alle genetisch 100% Riesling, mit insgesamt 1,1 Millionen Mutationen. Und da ist, sagt er, ist alles dabei. Niedrigere und höhere Mostgewichte, Austriebszeitpunkt, Mix, Weinsäure, Äpfelsäure. Alle derzeit interessanten Themen sind dabei. Aber das wird halt richtig dauern. Und er hatte gesagt, in 10 Jahren kommen wir aus Geisenheim mit den ersten Klonen, die tatsächlich spezifische Antworten auf den Klimawandel geben. Da hat er sich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Das fand ich ganz interessant. Er sagte dazu, dass die ganze Geschichte mit den historischen Rebsorten und so weiter ist super, aber das wird immer anekdotisch bleiben. Die Identifikation von Klimawandelgewinnern unter den Rebsorten etc. wird immer anekdotisch bleiben. Um das systematisch zu machen, haben die jetzt ein neues Forschungsnetzwerk gegründet und hat auch so ein konkretes Beispiel, sagte zum Beispiel die Leute in der Champagne, die jetzt den Foltes gezüchtet haben, die jetzt mit den Peewees züchten, die haben teilweise mehr Erfolg gehabt beim Vermeiden des Foxtons, den du in Peewees immer nochmal dezent hast oder sowas. Da haben sie halt Pflanzen von dort mit in das Geisenheimer Zuchtprogramm aufgenommen, weil die von vornherein das schon hatten. Und man kann halt in diesen Montpelliers noch dabei da sind noch einige Stationen dabei, die vernetzen sich gerade und versuchen jetzt halt dann eben diese Rebsorten zu züchten, die tatsächlich die Antwort auf den Klimawandel geben. Sie sagen, in 50 Jahren wird der Sortenspiegel komplett anders aussehen, aber da werden eben auch etliche Sorten dabei sein, die es heute noch gar nicht gibt. Was jetzt eben noch, dann sind wir auch am Schluss, Aufgabe sein wird, ist, dass die Industrie, und damit sind eigentlich die handwerklich arbeitenden Winzer gemeint, dass die Branche dem Verbraucher das schmackhaft macht. Und da sind sie ganz schlecht. Die Branche pestet Moment, total gegen ihre eigene Zukunft. Also die Leute pesten gegen Peewees, Winzer selbst, sagen, also das werde ich nicht anbauen und so. Ich will Riesling. Und auch das Wort Klon ist immer Schimpfwort. Und finde mal einen Winzer, der dir die Geschichte so erzählt, wie sie eigentlich erzählt werden müsste, damit in 50 Jahren auch noch wirklich Geld bezahlt wird für Wein, dass man Wein immer noch als Naturprodukt begreift, obwohl da 3000 technologische Kniffe im Spiel sind, um den Klimawandel ein Schnäppchen zu schlagen.
Das wird eine interessante Diskussion werden für uns in 10 Jahren, wenn wir, du ein bisschen sehr viel älter und ich nur ein bisschen älter, hier am Tisch sitzen und sagen, wie ist denn das eigentlich mit dem Terroir, wenn da so viele Roboter durchfahren und so viel von uns da mit eingebracht wurde, um den Klimawandel zu entfleuchen.
Ja,
sprechen wir da überhaupt noch drüber?
Genau, und gleichzeitig schmeckt der Latour jedes Jahr besser als im Jahr davor. Das, also schmeckt immer besser, aber das, genau, also das Interessante ist, dass ich eigentlich in dem Alter bin, wo die Leute rumpesten. Ja, das sind eigentlich so die alten Leute, die nicht mehr wollen, sagen, nein, der Richter ist das Beste, oder Pivi ist alles scheiße. Und ich eigentlich seit, wir haben ja die Pivi-Challenge gemacht und was weiß ich nicht alles, ja, seit Jahren sage, es ist doch völlig klar, du wirst kein 777-Klon oder sonst was im Jahr 2090 in irgendeinem Weinberg in Deutschland stehen haben. Da stehen überall andere Sachen und du wirst auch keine 150 Jahre alten Reben haben, weil die leider bei irgendeinem schrecklichen Ereignis, die sind entweder abgebrannt oder sonst was zwischendurch, weil es leider immer extremer wird. Und lass uns anfangen. Aber gut, lass uns mal über diesen Wein reden.
Also ich habe ein bisschen eine Reise hinter mir mit ihm. Der, habe ich ja zu Beginn schon gesagt, der roch aus dem Glas am Tisch. Sehr kirschfruchtig, dann sehr röstig, Zigarrenkiste, Tonka. Am Gaumen hatte der dann viel Tannin und viel Latte Macchiato. Also das schob schon richtig so diese Holznummer. Ich war erst bei deutschem Pinot, so von der A oder so. Das war so mittellang und dann passte das vom Holz. Dann zwischendurch wurde das mal ein bisschen pfeffriger, dass ich dachte, ah, vielleicht ist es doch eine Bordeaux-Cuvée oder so. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen gereifter. Also ich glaube nicht, dass das ganz jung ist, weil das Tanningerüst ist schon so ein bisschen zurückgenommen. Aber es muss mal sehr viel Tannin gehabt haben und es ist sehr mit viel Holz und so angebaut. Ich mag das ganz gerne. Ich habe mich jetzt auch gerne damit beschäftigt. Ich muss ein bisschen raten, was es ist. Ich bleibe jetzt mal bei meinem ersten Ding und sage, es ist Pinot so ein bisschen deutsch angebaut mit ein bisschen mehr Holz und so. Und würde sagen, ja, ist vielleicht so 2015 oder so oder 2012.
Okay, gut, ich hole mir die Flasche. Nachdem du neulich großartig wie ein Rosé-Schaumwein erkannt hast, liegst du jetzt tatsächlich auf sehr breiter Linie daneben.
Ja, sehr
aber
gut.
Das ist ja immer ganz gut. Dann macht das zwischendurch mal ein bisschen demütig. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich den Wein wohl gesehen hätte. Ich habe ihn jetzt natürlich auch schon über 5 Tage beobachten können. 5 Tage ist er auf.
5 Tage? Ja, das macht es natürlich auch ein bisschen schwer.
Ja, aber ich finde ihn immer noch sehr jung.
Sehr schön.
Wir sind nämlich im Jahr 22.
22, ja.
Der Wein heißt Anything Strange or Startling. Vielleicht hast du davon schon gehört.
Das
ist der aktuelle Release der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft.
Ah, ne, habe ich dieses Jahr gar nicht reingeschaut. Ja, spannend.
Und es ist ein Rotwein, dessen, also ich sag's mal so, das ist für mich ein besonders gelungenes Exemplar. Das atmet mal wieder so richtig den Spirit dieser Einzigartigkeit und dieses totalen außerhalb gewohnter Muster zu denken, den die Entdeckungsgesellschaft zwischendurch so ein bisschen verloren hatte.
Absolut verloren hatte, muss man leider sagen.
Ja. Und jetzt sind wir dabei, dass Carsten Henn die Idee hatte, ich möchte eine Bordeaux-Cuvée machen mit Leuten, die besonders gut Cabernet.
Witzig, Bordeaux habe ich hier einmal mit aufgeschrieben. Guck mal, hier.
Vielleicht
doch Bordeaux. Gilt nicht mehr, ne, weil ich nicht gesagt habe.
Hast du gesagt, als du zwischendurch mal gedacht hast.
Ja.
Mit Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc von jeweils Leuten, die das gut können. Also die 3 Rebsorten kommen von 3 verschiedenen Winzern.
Ah, cool. Verschiedenen, also einer macht den Cabernet, einer macht den Merlot, einer macht den Cabernet Franc.
Ah, ja. Und er sagte, dass er bei Klaus-Peter Keller im Weingut war und die darüber gesprochen haben. Und die haben dann gesagt, frag doch mal den Florian Faut. Und das ist der Schwager von Herrn Keller und damit der Bruder von Frau Keller. Und dem gehört der Seehof. Den kennen wir alle.
Seehof?
Und der Seehof macht nämlich Cabernet Sauvignon, was kaum jemand weiß.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Nee, das wusste auch Hen nicht. Und als er da anrief, sagte er, wieso rufst du mich denn an? Und sagte er, weil deine Schwester sagte, du hast Cabernet Sauvignon. Ja, stimmt, habe ich. Und der hat den Cabernet Sauvignon gebracht. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt oder nicht mehr gemerkt, wer den Merlot gebracht hat. Auch irgendwo aus Rheinhessen logischerweise. Und den Cabernet Franc, rate mal.
Heger.
Nee, Cabernet Franc, auch aus Rheinhessen. Na, hast du schon getrunken. Grandiose Cabernet Francs macht er. Ab und zu, nicht immer. Aber wenn er, manchmal macht er Cabernet Francs von einem Stern. Nico
Espenschied.
Ja.
Und er hat grandiose Cabernet Francs gemacht.
Ja. Der hat 200 Liter Cabernet Franc beigesteuert. Ich glaube, 600 Liter. Also ich erzähle wieder mal nicht die ganze Story, weil liebe Hörer, was die Weinentdeckungsgesellschaft ist, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, es gibt noch ein paar Flaschen. Guck doch mal wenn ihr noch kein Abonnent seid, schaut doch mal, ob das nicht was für euch ist. Ich finde das super lustig. Und ich finde diesen hier echt gelungen. 5 Tage offen. Und ja, zwischendurch war ein bisschen weniger Deutsch. Dann war mal ein bisschen mehr Deutsch. Wir haben immer wieder Weine probiert aus internationalen Rebsorten. Und dann hast du sowas wie Knipser Cuvée XR. Ja, die R-Version. Yeah, yeah. Also nochmal oben drüber. Oder das Kreuz von Rings. Das ganz, ganz oberste Liga. Und dann probierst du das blind und dann stellt jemand blind irgendeinen echt ödligen Cru Bourgeois, also einen guten, aber einen normalen Cru Bourgeois aus dem Bordelais daneben. Und der zeigt einfach, wie mühelos das im Bordelais. Ja. Und dieses Jahr, du hast es gerade gesagt, der Hegersche Syrah, das habe ich übrigens auch mit dem Syrah von Ziereisen und einem Syrah aus Südafrika erlebt, der den so weggefegt hat, der Südafrikaner, weil die Mühelosigkeit fehlt. Und bei dem Heger jetzt aus 19 und jetzt hier aus 22, jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich sage, okay, das ist nicht mehr, das wird nicht mehr ohne weiteres weggefegt. Das ist ein bisschen deutsch vielleicht, aber das liegt daran, dass die Bordelaiser mittlerweile ganz schön reif sind. Das hat 13% Alkohol. Wenn du jetzt so einen alten aus den 80ern trinkst oder sowas, dann hast du häufig den Eindruck, oh, das war jung bestimmt ganz schön sperrig. Die Sachen sind ja jung nicht mehr sperrig. Die Sachen sind ja jung auch schon jetzt sehr lackiert, sehr mellow, sehr vollfruchtig. 13,8 Alk oder was weiß ich was. Das hier ist quasi der Versuch, einen Bordeaux wie damals zu machen. Gut, die 11,5, die einige noch hatten in den 80ern, die haben sie jetzt nicht hingekriegt, der hat auch 13. Aber das, finde ich, ist ganz gut. Und hier stellt sich nicht mehr die Frage, ob man in Deutschland eigentlich Rotwein machen kann. Das haben die echt gut gemacht.
Absolut. Mann, ich habe geschwankt. Bordeaux oder was? Ist gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.